Vielen Dank für diesen Mega-Clip an den Markus Klatt. Ein Riesenapplaus, dass er den für uns erstellt hat. Du bist Kirche und vielleicht hast du dich wiederentdeckt auf diesem Clip. Wenn nicht, dann beschwer dich nachher. Dann schauen wir, ob wir dich in den nächsten unterbringen. Hey, We Are Church heißt diese Serie, die wir ganz bewusst jetzt auch in diese Zeit gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber Kirche hat so zwei Highlights im Jahr. Das eine ist immer Neujahr, also im Januar, wenn alle ihre guten Vorsätze haben und sagen, so, jetzt gehe ich aber endlich auch mal wieder in die Kirche. Das sieht man deutlich und tatsächlich nach den Sommerferien. Und ich glaube, es ist mega cool, dass das so ist, dass wir wirklich so zwei Momente auch im Jahr haben, wo wir ganz bewusst uns auch nochmal entscheiden für Prioritäten und zu sagen, hey, das ist mir wichtig. Und auch wenn ich es ein bisschen aus den Augen verloren habe, vielleicht, wenn ich im Sommer so ein bisschen den Draht verloren habe, dann ist es eine super Gelegenheit zu sagen, nee, ich fange wieder an, ich steige wieder ein, ich lasse mich auch einbinden. Und da sind wir jetzt dann auch heute schon voll im Thema dieses Sonntags. Genau genommen war der Start unserer Serie letzten Sonntag. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war, aber es war ja legendär, dieser Israel-Sonntag, den wir gefeiert haben. Für mich war es wirklich ein Fest, der ganze Tag. Ich habe das gefeiert, weil es kam nochmal so krass rüber, auch durch unseren Guest, Speaker und Freund, der Anatoli, der uns das echt so rübergebracht hat. Unsere Wurzel ist im Jüdischen. Unsere Wurzel unseres Glaubens ist dort. Und das ist nicht einfach nur eine Frage von menschlicher Abstammung. Also, dass man menschlich irgendwelche Stammbäume malt und sagt, ja, wo bin ich denn irgendwann mal hergekommen, aus welcher Richtung? Sondern da geht es um etwas Geistliches. Und das ist ein Riesenproblem. Geistlich ist nämlich nicht so in unserem Sprachgebrauch. Geistlich ist nicht das, wo wir täglich oder bei unseren Geburtstagsfeiern drüber reden. Und deshalb fällt es uns auch schwer, damit umzugehen. Wir haben oft nicht so die richtigen Worte. Und weil Gott das weiß, hat er in der Bibel Bilder und Vergleiche gesetzt, die uns helfen sollen, etwas geistlich, etwas Himmlisches, irdisch zu begreifen. Und das finde ich mega cool. Gott ist der beste Pädagoge ever. Er schafft das, uns mit diesen Bildern abzuholen. Und so spricht die Bibel vom Volk Israel, also den 12 Nachfahren Jakobs, diesen 12 Söhnen, von einem Ölbaum. Er benutzt dieses Bild eines Ölbaums. Letzte Woche haben wir nicht beantwortet, aber kam eine Frage hoch, warum sprechen wir eigentlich von den Juden, wenn wir von den Hebräern reden? Und das ist eigentlich eine spitzfindige Geschichte. Die Juden sind ganz genau genommen die Nachfahren von Juda, also diesem einen Sohn von Jakob. Und wenn man die Gesamtheit nimmt, dann redet man von den Hebräern, was übersetzt heißt, die jenseits des Flusses. Und damit spielt man eigentlich auf ihre lokale Abstammung an. Und die Juden sind letztlich dann die Nachfolgen von Juda, diesem Stamm Juda, der für das Überleben des Volk Israels die größte Rolle gespielt hat. Und das findet sich eben in unserem Sprachgebrauch wieder. Deshalb reden wir von den Juden. Jetzt geht es aber um diesen Baum, um diesen Ölbaum. Und die Bibel sagt, dieser Ölbaum, das ist ein Vergleich, das ist ein Sinnbild, wird zum Segen für die ganze Welt. Und zwar wirklich ganz, ganz sinnbildlich musst du dir das vorstellen. Das ist eine Bildersprache aus der Wüste, wo es heiß ist, wo es trocken ist, wo es so ganz anders ist als diese Woche. Also, aber da musst du dich reinversetzen und sagen, aha, also wenn ich quasi beinahe umkomme vor Hitze und Durst und so, dann ist da ein Baum, der mir Schatten spendet. Wenn ich kurz vorm Verhungern bin, ist da ein Baum, der Früchte trägt. Und dann haben wir das Bild verstanden. Und die Bibel sagt, Israel ist genau dieser Baum für die Welt. Und jetzt wird das Bild nochmal ausgedehnt und da heißt es im Römerbrief, einige Zweige dieses Baums sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Und ich fand das Bild, das der Anatoli benutzt hat, einfach so treffend. Also im Schwabenland kennt man das, hier nennt man das Emden. Also diese Praxis kennt man immer noch, dass man einen Baum in einen anderen reinbringt. Das ist gar nicht so weit weg für uns, diese Vorstellung. Und das brauchen wir aber, dieses Bild, damit wir unsere Rolle kapieren. Wir sind quasi die wilde Kopie. Wir sind ins Original reingedrückt worden und wir leben jetzt davon. Unsere Nahrung, unsere Festigkeit, unsere Stabilität kommt von den Juden. Und für die, die gerne ein bisschen weiter und tiefer denken, ein ganz kleiner Sidekick, so denk mal drüber nach, eine Wurzel dient nicht nur dich zu ernähren, sie dient auch dazu, die Giftstoffe aus dem Baum in die Erde abzutransportieren. Und das ist eine Funktion, über die wir viel zu wenig nachdenken, die mich aber nochmal ganz neu angesprochen hat, wo ich mich frage, wow, wie kann in dieser Gemeinschaft zwischen Juden und Christen aus den Juden der Weg werden, wie wir unseren Giftstoff loswerden. Vielleicht einfach mal so im Stillen drüber nachzudenken. Das war also der Auftakt unserer Serie. Wir haben gesagt, wenn wir sagen, we are church, dann müssen wir mit unserer Wurzel beginnen, das, wo wir herkommen. So, und jetzt macht Jesus eine ganz, ganz wichtige Aussage und mit der möchte ich jetzt heute fortfahren, weitermachen. Jesus sagt, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Und über diese Aussage, da kann man ganze Bücher schreiben. Da steckt so unfassbar viel dahinter. Ich möchte mich heute aber auf einen Teilaspekt dieser Aussage konzentrieren. Und da geht es vor allem darum, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich bin nicht so ein Ultra-Fan davon, dass man die Bibel immer so komplett bis in die Originalschrift hinein und dann müssen wir nochmal schauen und Hebräisch und war es noch vielleicht doch noch ein Häkchen oder ein Punkt oder so. Aus folgendem Grund, zum einen, weil ich nicht Hebräisch kann, also bin ich einfach nur neidisch. Und das andere ist aber der Punkt, ich glaube nicht, dass man die Bibel nur verstehen kann, wenn man so ein Hypersprachgenie ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns eine deutsche Bibel zugemutet hat, die eigentlich irgendwie total falsch ist, die nur blöd übersetzt ist und wenn du es nicht im Original liest, dann würdest du sie nicht verstehen. Das glaube ich nicht. Ich vertraue einer deutschsprachigen Bibel und ich glaube, dass Gott uns damit alles sagt. Aber ich glaube, dass es manchmal gut ist und hilfreich ist, sich doch in diesen Originaltext hineinzuversetzen, weil man etwas besser versteht, weil man nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Und hier an dieser Stelle sagt Jesus jetzt ganz genau, ich werde meine Ekklesia bauen. Ekklesia ist zunächst mal einfach ein Fremdwort für dich, es ist ein griechisches Wort. Und warum griechisch? Naja, das Neue Testament ist einfach auf Griechisch geschrieben worden und deshalb wurde es uns griechisch überliefert. Stimmt, hilft dir aber hier nichts, weil man ist sich nahezu sicher, dass Jesus hier wirklich auch live das Wort Ekklesia benutzt hat. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil Jesus hat mit seinen Jüngern Aramäisch gesprochen. Ekklesia ist aber ein griechisches Wort. Warum benutzt er das? Ich weiß nicht, ob dir mal aufgefallen ist, wenn du dich mit englischsprachigen, wenn du mit italienischsprachigen Leuten, wenn du mit türkischsprachigen Leuten, da entdeckst du auf einmal deutsche Wörter. Kindergarten. Ich finde es immer wild, warum die Amis Kindergarten sagen. Die können es eh nicht aussprechen, aber sie benutzen es. So, weil es in Aramäisch Ekklesia nicht gab. Ekklesia ist nicht nur ein griechisches Wort, Ekklesia ist eine griechische Idee. Und ich glaube, dass es einen absoluten Grund hat, warum Jesus auf dieses Wort Ekklesia zurückgreift. So, jetzt kann man schauen, wie übersetzt man das? Und wir sind das gewohnt in unseren Übersetzungen, da steht Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen. Und das stimmt, das ist eine Übersetzung dieses Wortes. Auch übersetzen kann man es mit Versammlung, mit Körper und mit Herausgerufene. Und jetzt solltest du ein ganz klein bisschen stutzig werden. Das ist die direkte Übersetzung von diesem einen Wort. Gemeinde, Versammlung, Körper, herausgerufen. Komisch, oder? Also wenn du Kar übersetzt auf Deutsch, dann findest du jetzt nicht fünf Wörter, die völlig unterschiedlich sind und doch wirklich eine Übersetzung dieses einen Wortes ist. So, dahinter, hinter diesen vier möglichen Übersetzungen, steckt das Konzept von Ekklesia. Ein Ort oder eine Stadt war entstanden. Das war typisch für die Griechen, die haben aus den kleinen Orten große Städte gemacht. Das hat ihnen einen Vorteil verschafft, weil sie sich gegenseitig besser schützen und besser versorgen konnten. Also Städtebau war für die Griechen typisch. Jetzt war das so, sie hatten viele, viele Philosophen, schlaue Menschen, die irgendwie gesagt haben, hey, wir kennen das zwar von der Geschichte, diesen Patriarchismus, also einen, der sagt, wo es lang geht, der große Big Daddy, aber das wollen wir nicht mehr. Wir finden das unfair und wir finden es auch nicht schlau, weil wir glauben, dass mehr Menschen mehr wissen. Heute nennt man das agile Arbeitsweise, das haben die Griechen erfunden. Also irgendwie so Sammelwissen. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn das jetzt, wir können aber nicht, dass alle reden. Also die hatten damals schon Städte mit 30, 40, 50.000 Einwohnern. Dann haben sie gemerkt, das funktioniert ja nicht, dass da alle reden. Also rufen wir ein paar heraus aus dieser Menge der Menschen und die schicken wir vor die Stadt. Dort sollen die sich versammeln in dieser Stadt und über die Geschicke unserer Stadt entscheiden. Das heißt, die Ekklesia waren herausgerufene Menschen, je nach politischer Richtung gab es dann unterschiedliche Verfahren. Die haben sich versammelt und haben in dieser Versammlung entschieden, wie die Stadt geleitet wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Übersetzungspunkt. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Wir haben heute noch so eine Angewohnheit, wenn wir eine Gruppe meinen, eine Ansammlung von Menschen, dann gibt es der Ebbo. Der Jemand, der Mann, man sollte mal, gell? Also man sollte mal dreimal in der Woche die Kirche hier putzen. Sollte man mal machen. Man sollte Mittagessen anbieten. Also jeden Sonntag, das Beste. Man sollte, findest du dich? Der Mann halt. So, das Problem ist, den Mann gibt's nicht. Wenn du jetzt aber mit einer Stadt kommunizieren möchtest, beispielsweise, du hast die Idee, Reutlingen sollte sauberer werden. So, jetzt such mal bitte den Herr oder die Frau Reutlingen. Den gibt's nicht. Und da waren die so schlau und haben gesagt, hey, unsere Ekklesia ist ein Körper, eine Person, der Herr oder Mann Reutlingen, Frau. Nimm, was du willst. Die waren damals gendermäßig schon ziemlich gut. Die Ekklesia war die Verkörperung der Stadt. Wenn du jetzt mit Reutlingen reden wolltest oder Balingen oder Münzingen, dann hast du dich an die Ekklesia gewandt. Die Ekklesia war der Körper der Stadt. Und jetzt verstehst du vor allem diese vier Übersetzungsmöglichkeiten des Wortes Ekklesia. Diesen Begriff nimmt Jesus jetzt von den Griechen und sagt, genau das ist es, was ich bauen werde. Das ist die Zukunft. Und dann ist da noch ein zweiter Begriff, den möchte ich auch gleich erklären. Was um alles in der Welt sind die Pforten der Hölle? Und da gibt es so viele komische Übersetzungen und Gedanken dazu, was letztlich alles Deutungen sind. Die können stimmen, aber es sind Deutungen. Der Begriff Pforten der Hölle war etwas ganz Sachliches, Eindeutiges. Jesus stand, als er das gesagt hat, in Caesarea Philippi. Und Caesarea Philippi ist der Ort, ihr seht das hier auf dem Bild, habe ich es euch mitgebracht. Dort gibt es eine riesengroße Höhle. Und in dieser Höhle und drumherum in dem Vorhof dieser Höhle, da wurde damals dem Gott Pan geopfert. Also man hat diese Höhle diesem Gott gewidmet und dort wurden religiöse Handlungen vollzogen. Und diese Höhle heißt Pforten der Hölle. Weil man hat geglaubt, dort ist der Eingang in die Unterwelt des Pans. Also das Ding heißt einfach Pforten der Hölle. So, warum sagt Jesus jetzt das? Er meint etwas ganz Spezielles damit. Damals war es so, dieses Opfern für den Pan war das Gruseligste, das Schrecklichste, das Grausamste, was du dir vorstellen kannst. Also sämtliche Abartigkeiten der Menschen haben vor dieser Hölle stattgefunden. Dort wurden Kinder geopfert, dort wurden Frauen in Gruppen vergewaltigt, dort gab es Menschenopfer, dort wurden Tiere lebendig verspeist, dort wurden alles, was du dir vorstellen kannst, was einfach nur widerlich und brutal ist, hat dort stattgefunden. Und jetzt sagt Jesus Folgendes mit seiner Aussage. Er sagt, lieber Petrus, du bist jetzt der Erste, aber mit dir beginne ich. Ich werde Ekklesia bauen. Ich werde Menschen herausrufen aus der großen Summe der Menschheit. Und diese Herausgerufenen sollen sich versammeln. Er hat Gottesdienst gegründet. Die sollen sich versammeln. Und diese Versammlungen sollen darüber entscheiden, wie man lebt in meiner Stadt, in Anführungszeichen. Kingdom Mind. Ja, wie man in meinem Reich lebt, das wird in diesen Versammlungen entschieden. Und diese Versammlung obendrein ist mein Körper. Hey, wenn irgendjemand auf dieser Welt Jesus begegnen will, muss er zur Ekklesia. Und du verstehst, warum Kirche immer noch diese krasse Bedeutung hat. Wenn du jemanden zum Glauben begleiten möchtest, ihm Jesus vorstellen möchtest, kannst du das überall auf der Welt tun. Aber der schlaueste Ort ist Ekklesia. Weil Jesus sagt, das ist mein Körper. Hey, wenn du mich berühren willst, wenn du mich spüren willst, wenn du mich hören willst, wenn du mich erfahren willst, geh in Ekklesia. Weil dort ist mein Körper. Und jetzt macht er eine Aussage und die macht Hoffnung und Mut. Er sagt, sei dir sicher, das Schrecklichste, das Grausamste, das Brutalste, was in deiner Zeit geschieht, wird Ekklesia nicht stoppen können. Hey, und jetzt kannst du Geschichte machen, jetzt kannst du durch die Jahrhunderte gehen. Kreuzzüge, ja, der Holocaust, diese Dinge. Jesus sagt, das Brutalste, das Schlimmste, das Schrecklichste deiner Zeit wird Ekklesia nicht aufhalten. Und deshalb können die Zeiten noch so schlimm werden. Ja, es kann sein, da kommt noch viel auf uns zu, wir wissen das alles nicht, aber wir haben die Zuversicht. Egal was da kommt, Ekklesia wird bestehen. Es wird weitergehen. Jesus sagt, ich mache weiter. Keine Religion, keine Politik, keine Gewalttat, keine menschliche Ideologie wird das jemals beenden können. Sowas hat das Ganze jetzt mit dir und mir ganz persönlich zu tun. Und da freue ich mich riesig drüber, dass ich jetzt abgeben darf und an meiner Stelle einer, der genauso gut aussieht, aber tatsächlich jünger ist als ich, hier an der Stelle jetzt weitermacht. Ein Riesenapplaus für unseren Janis.
Das stimmt, ich sehe wahrscheinlich genauso gut aus wie Mike, müssen wir nochmal später drüber reden. Aber um die Frage jetzt wirklich zu beantworten, möchte ich zurückkommen auf den Petrus. Der Petrus, der hat selber auch Briefe geschrieben. Und da können wir im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel, genauer lesen, was es wirklich jetzt persönlich mit uns zu tun hat. Genauer in Vers 5, da steht: Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Da steht, wir sollen lebendige Steine sein, die in den geistlichen Tempel eingebaut werden. Und was jetzt lebendiger Stein zu sein bedeutet, heißt für mich, dass wir den lebendigen Stein überhaupt erstmal brauchen. Wir brauchen Jesus als den lebendigen Schlussstein. So kannst du die Bibel auslegen, da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. So sieht ein Schlussstein aus. Das ist der, der oben in die Mitte kommt, in so einen Torbogen oder so. Und wenn der nicht drin ist, dann fällt der ganze Bogen zusammen. Wenn Jesus nicht da ist, dann fällt die ganze Kirche zusammen, dann fällt es zusammen, dass du ein lebendiger Stein sein kannst. Durch Jesus, den lebendigen Stein, kannst du auch zu einem lebendigen Stein werden. In den Versen davor steht, wir sollen Bosheit, Betrug, Heuchlerei, Eifersucht, üble Nachrede ablegen und nach dem Wort Gottes verlangen, so wie ein Baby nach der Muttermilch verlangt. Wir sollen nach der Nahrung von Jesus verlangen. Wir sollen im Wort lesen, wir sollen der Bibel fest sein. Für mich bedeutet es also, lebendiger Stein zu sein, dass ich in der Nachfolge von Jesus wachsen will, dass ich in der Nachfolge von Jesus 100% geben will. Nicht nur so 95, 90 oder weniger, ich will 100% geben. Ich will Jesus alles geben in der Nachfolge und ihm ähnlicher werden. Damit ich ihn besser verstehen kann, damit ich viel von ihm lernen kann und dass ich mich benutzen lasse von ihm für das, was er für mich vorhat. Dass ich mich als lebendiger Stein da einbauen lassen kann, da einsetzen lassen kann, wo er mich haben will. Da, wo er mir die Gaben gegeben hat, wo er mir meine Stärken gegeben hat, da will ich mich einsetzen lassen, weil Jesus mir die ja nicht umsonst gegeben hat. Der hat sich das ja bestimmt überlegt, was er mir für Gaben gibt, wo ich gut drin bin und wo ich nicht gut drin bin. Und da, wo ich gut bin, da lasse ich mich einbauen, da lasse ich mich einsetzen. Wichtig für mich ist aber auch, dass man ja auch erstmal zu einem lebendigen Stein werden muss. Und da brauchen wir zum einen Jesus, das habe ich schon genannt, aber der lebendige Stein, der muss auch geformt werden. Für mich bedeutet geformt werden, dass ich als lebendiger Stein auch in meinen kleinen Kreisen unterwegs bin. Dass ich in kleinen Kreisen unterwegs bin, wie in einer Small Group, wie in einer Zweierschaft, in engen Beziehungen, wo ich einfach ehrlichen und tiefen Austausch haben kann. Wo einfach ich ermutigt werde, bei denen ich struggle, weil das weiß ja meine Small Group oder meine Zweierschaft, wo ich Probleme habe. Die wissen, wo es mir nicht gut geht. Und da, wo ich struggle, da, wo ich Probleme habe, da können sie mich ermutigen, können mich ermahnen und können mir einfach sagen, hey, das ist gerade nicht so richtig. Und das passiert im Kleinen. Ich weiß jetzt nicht, ob gerade jemand von da drüben mit hier drüben heute Morgen schon ein richtig tiefes, echtes Gespräch hatte, wo es einfach wirklich um Ehrlichkeit ging. Aber ich glaube, ich verstehe den Punkt, dass in diesen kleinen Kreisen, wo man einfach ehrlich werden kann, wo man weiß, hey, ich werde nicht direkt verurteilt. Es hört jetzt nicht die ganze 500 Menschen mit, die im ICF sind, sondern das sind im kleinen Kreis die Menschen, die mich verstehen und die wissen, wo ich meine Probleme habe. Für mich persönlich heißt es dann, dass ich einfach in der Nachfolge von Jesus alles geben will. Diese 100%. Nicht irgendwie mich ablenken lassen, nicht sagen, okay, das lasse ich jetzt schleifen, sondern ich will 100% geben. Und 100% der Nachfolge heißt für mich auch, dass ich nicht immer alles richtig mache. Weil wenn ich alles richtig machen würde, ich glaube, dann wäre ich woanders mittlerweile, weil im Himmel ist dann so, aber hier auf der Erde, da machen wir einfach Fehler, das sind einfach menschlich. Und da haben wir die Gnade von Jesus, die einfach ja, für uns, die wir anerkennen dürfen, wo Jesus einfach gesagt hat, hey, ich gehe ans Kreuz für dich, damit genau diese Schuld, die du hast, damit genau diese Probleme, diese Sünden, die du begehst, dass die einfach reingewaschen sind. Wir haben es vorher auch gesungen. Und es bedeutet für mich Nachfolge, dass ich 100% gebe und in diesem Prozess 100% gebe, damit ich einfach Jesus immer ähnlicher werden kann. Ich will aktiv in der Bibel lesen, heißt es ganz praktisch für mich. Dass ich von Jesus lerne, was das heißt, dass ich in der Beziehung zu Jesus einfach lebendig bin. Dass ich mit ihm ein Gespräch habe, dass ich wie mit meinen Kumpels in meiner Zweierschaft in der Small Group immer wieder Gespräche habe, dass wir auch mal miteinander rumalbern können, aber dass wir auch einen Tiefgang haben, dass es einfach eine lebendige Beziehung ist. Meine Taten und mein Wirken und mein Verhalten soll nach außen hin, also jetzt nicht hier unbedingt in dem kleinen Kreis, in der Small Group, soll authentisch und gut sein. Und wichtig ist authentisch dazu. Ich will, dass die gut sind, aber dass es auch von meinem Herzen rauskommt und nicht einfach nur irgendwie gespielt ist. Im Titus 2 geht es darum, wie man sich so in der Gemeinde verhalten soll und was da so, wie einfach da Tipps gegeben werden. Und im Vers 7 und 8 steht, und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Deine Verkündigung soll wahr und nicht anfechtbar sein, damit die Kritiker der Gegenseite beschämt werden, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Ich finde, das ist ein richtig cooler Bibelvers, weil der heißt für mich auch so, hey, ich soll in meiner Verkündigung wahr und nicht anfechtbar sein. Meine Verkündigung ist nicht nur, wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwie Gottes Wort predige, weitergebe, wenn ich von Jesus erzähle, sondern meine Verkündigung ist auch, wie ich mich gebe, mein Verhalten, meine Taten. Es gibt diesen berühmten Satz, ich glaube, den haben viele schon gehört, manchmal ist die einzige Bibel, die Menschen lesen, das bist du. Und ich finde das so einen wichtigen Satz, weil es bedeutet für mich, dass meine Taten, so wie ich mich gebe, so wie ich mich verhalte in meinem Alltag, dass das genauso Verkündigung sein kann. Wenn die Leute merken, hey, mit dem ist was anders. Der hat was in sich, was ihn anders macht. Dann sprechen die vielleicht Leute drauf an. Aber dein Verhalten, deine Taten sind genauso wichtig. Lebendiger Stein zu sein, kann man so in der Praxis in drei Bereiche einordnen. Und die drei Bereiche möchte ich mit euch einmal durchgehen. Der erste Bereich ist die Gemeinde. Das, wo wir hier gerade sind, sonntags oder vielleicht mal unter der Woche. Und ich darf selber in der Gemeinde viel mitarbeiten. Viele von euch haben mich bestimmt auch schon gesehen. Ich darf zum Beispiel in der One Youth, die freitags ist, als Input-Teamleiter einfach selber den Jüflern das Wort Gottes predigen. Ich darf ihnen mitgeben, was Gott vielleicht ihnen sagen will, was in der Bibel steht. Ich darf aber genauso als Teamleiter andere Jüfler dazu bekräftigen, auf die Bühne zu gehen und selber, wenn sie die Gabe von Gott bekommen haben, auch das weiterzugeben, was Gott in der Bibel sagt. darf sie dazu bekräftigen, dass sie da auch ihre Gaben entfalten können. Ich darf an Sonntags, darf ich bei den Kids oben sein, öfters mal, und einfach ihnen die Liebe, die Gott mir gibt, den Kindern weitergeben. Und das ist dann nur so ein Bruchteil wahrscheinlich, den ich den Kindern weitergeben kann, weil ich einfach nicht Gott bin. Aber die Kinder können vielleicht durch mich sehen, hey, was Gott, wie sehr er mich liebt und wie ich das ihnen weitergeben kann. Ich darf im Producing mitarbeiten, wo ich einfach meine mehr oder weniger organisatorischen Fähigkeiten gut einsetzen kann. Da gebe ich mir dann sonntags extra Mühe, unter der Woche lasse ich es dann vielleicht ein bisschen schleifen, aber ich darf sie einbringen und darf einfach dem ganzen Sonntag, dem ganzen Team vielleicht auch eine Sicherheit geben, damit sie an einem Sonntag sich sicher fühlen und einfach reingehen können. Es ist aber wichtig, dass ich trotzdem in diesem Kleinen dann noch unterwegs bin, weil da werde ich geformt und genau da werde ich besser, damit ich im Großen dann später auch gut sein kann und auch einfach meine Gaben entwickeln kann und weitergeben kann. Persönlich für mich ist der zweite Bereich das Persönliche. Und da geht es wirklich genau jetzt auf diesen Punkt ein, Small Group, Zweierschaft, da, wo ich wachsen kann. Da, wo ich ehrlichen Austausch habe und wo ich einfach ja, geformt werde. Da, wo ich mit meinem Kumpels drüber reden kann, wo struggle ich, wo sie mich ermutigen, da weiterzumachen, weiter zu Gas zu geben, aber wo ich auch ermahnt werde. Und Ermahnung ist jetzt nicht immer was Cooles, finde ich, weil ich weiß nicht, wer es von euch das mag, gerne ermahnt zu werden. Ich sage, ja, so läuft es gerade nicht, mach das anders. Ich finde es irgendwie immer herausfordernd, aber ich nehme es gern an. Weil ich mir denke, hey, die Ermahnung ist von denen in dem engen Kreis aus Liebe. Die machen das, weil sie mich unterstützen wollen, da, wo ich Gas geben will. Wollen mich in der Nachfolge unterstützen, dass ich Jesus ähnlicher werden kann. Die machen das aus Liebe, nicht weil sie mich nicht mögen und mir irgendwas Böses jetzt an den Kopf schmeißen wollen. Deswegen ist es so wichtig, dass man ermahnt und ermutigt wird und dass man in diesem Kleinen geformt wird und einfach Jesus ähnlicher werden kann. Der dritte Punkt ist Arbeit und Schule. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, da hätte man einfach auch Alltag nehmen können. Hätte vielleicht auch ein bisschen besser gepasst. Aber für mich gibt es auch noch ein Leben hier außerhalb der Gemeinde. Ich bin zwar viel sonntags da, unter der Woche hier, aber unter der Woche so morgens gehe ich auch ins Geschäft oder in die Schule, je nachdem, was für eine Woche das ist. Und da darf ich genauso lebendiger Stein sein. Da darf ich mich auch einsetzen lassen, wo Jesus mich brauchen kann. Und das kann sein, dass es durch meine Taten oder durch meine Worte ist, durch mein Verhalten im Geschäft oder in der Schule, wie ich Leuten begegne. Und das finde ich cool, weil ich kann es darauf anpassen, wie Jesus mir das gelehrt hat, wie er mir gesagt hat, wie ich es tun soll, wie ich Menschen lieben soll, wie ich meinen Nächsten lieben soll. Und das finde ich richtig spannend, das dann wieder einzusetzen und was Gott mir für Möglichkeiten gibt. Ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, wie ich jetzt Leuten begegnen soll, wie ich ihnen erzählen soll. Weil ich soll die Botschaft verkündigen durch meine Taten und Worte. Aber wenn es mal Worte braucht, dann kennt ihr die Videos, wo so Leute auf der Straße sind und dann so zu Leuten hingehen und sagen, hey, Jesus liebt dich. Und dann die Leute sich umdrehen und ja, er ist halt so ein Jesus-Freak oder so. Und ich hatte, wenn ich ehrlich bin, hatte ich das persönlich auch schon mal. Ich habe es auch mal so probiert bei einer Evangelisation. Und es war, ich bin hingegangen und gesagt, hey, Jesus liebt dich. Und die haben mich direkt abgewiesen, weil sie so gedacht haben, ja, dieses Jesus-Gerede halt. Es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, wo das gut ist und wo Leute das brauchen. Wenn sie die Liebe brauchen, das mal gesagt bekommen brauchen, dann ist es gut. Aber für mich hat sich herausgestellt, dass wenn ich Gott um Möglichkeiten bitte, von ihm zu erzählen, dass es dann oft er mir die Möglichkeiten gibt. Ich habe da letztens in der Schule, wollte ich gerade mein Mittagessen holen gehen. Ich bin alleine losgelaufen, weil alle anderen hatten ihr Mittagessen mitgebracht. Musste ich halt allein los. Dann laufe ich so und laufe um die Gegend. Und dann sehe ich schon in der weiten Ferne, sehe ich so, ah, das sind so Leute, haben eine gelbe Warnweste an und so ein Clipboard, wo sie ein paar Zettel drauf haben, ganz viele gleiche. Da habe ich mir so gedacht, oh je, da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so Lust drauf, ich will nur mein Essen. Und dann laufe ich und habe es gerade so geschafft, an der ersten Person vorbeizulaufen. Ich bin so, gut, geschafft. Und dann komme ich an die zweite Person und guckt mir ganz tief in die Augen. Ganz tief in die Augen guckt sie mich, denke mir so, okay, jetzt muss ich ran, jetzt muss ich reden. Und dann habe ich mit der Frau 10 Minuten lang erstmal so geredet, über das, wofür sie Werbung gemacht haben. Die haben Werbung gemacht, dass man gegen den Krieg aufstehen soll, dass man da was machen soll. Und dann habe ich mit ihr viel drüber geredet und habe das spannend gefunden, so einfach mit ihr auszutauschen, obwohl wir vielleicht auch Differenzen hatten. Und irgendwann kommt sie zu mir und sagt so, ja, ich habe da eine Werbung gesehen. Und in der Werbung ist der Slogan, mach etwas, was wirklich zählt. Vielleicht kennen das manche von euch. Und ich fand es spannend, weil das hat sie so gesagt. Ich habe schon gemerkt, hey, jetzt kommt vielleicht gleich irgendwas. Und dann fragt sie mich so, hey, was ist für dich, was wirklich zählt? Und zack, da war die Möglichkeit. Gott hat mir die Möglichkeit gegeben und ich habe mir gedacht, wow, wie cool. Und habe sie gesagt, hey, für mich zählt es, Jesus wirklich nachzufolgen und an Jesus zu glauben. Und auf einmal haben wir 10 Minuten über Jesus geredet. Ich habe mir gedacht, wie cool, danke Jesus für die Möglichkeit. Mega. Und jetzt ist die Frage natürlich noch, wie kannst du ein lebendiger Stein werden? Ganz persönlich in deinem Umfeld. Du hast viel von mir gehört, von meinen praktischen Erlebnissen, wo es bei mir ist. Und wie kannst du jetzt lebendiger Stein werden? Du kannst im Kleinen geformt werden, ein Teil einer Small Group oder Zweierschaft oder engen Beziehungen. Such die. wer Teil einer Small Group hier im ICF, da kann ehrlicher Austausch stattfinden. Du kannst in der Nachfolge wachsen und du kannst einfach in diesem Kleinen richtig gut geformt werden. Du kannst in vielen Bereichen hier mitarbeiten in der Church. Wir haben ganz, ganz viele Bereiche. Es gibt nicht nur die offensichtlichen, sondern es gibt auch welche, wo man vielleicht nicht jeden Sonntag sieht, wo man vielleicht gar nicht sieht. Und ich finde es so cool, weil wir haben so viele Bereiche, damit einfach deine Gaben, die du von Gott bekommen hast, deine Stärken, da eingesetzt werden, wo sie auch wirklich gebraucht werden, wo deine Gaben sind. Nicht einfach da, wo jetzt Not am Mann ist und dann schnell da rein, dass du halt da was machst, sondern da, wo deine Gaben sind, da sollst du dich einsetzen, weil Gott hat die dir nicht umsonst gegeben. Du kannst in deinem Alltag, Gott ganz persönlich, kannst du da lebendiger Stein sein. Du kannst sagen zu Gott, wie ich es jetzt mache, hey Gott, gib mir bitte Möglichkeiten dafür, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme. Und dann passiert es auch. Gott gibt dir die Möglichkeiten, da bin ich mir ganz sicher. Du musst nur dafür bitten vielleicht. Vielleicht kommen auch andere Möglichkeiten. Vielleicht sagst du, hey, ich will einfach mutiger werden in meiner Nachfolge. Und das nehme ich mir vor. Ich nehme mir im Alltag vor, mehr Bibel zu lesen, damit ich fester bin, dass wenn Leute mich was fragen, damit ich darauf antworten kann. Werde in deinem Alltag einfach, guck, dass du die Möglichkeiten nutzt, die du von Gott bekommst. Und bitte ganz speziell dafür. Und heute kannst du auch die Entscheidung treffen, diese Einladung von Jesus anzunehmen und lebendiger Stein zu werden. Und wie das passiert, darf uns der Mike nochmal ein bisschen mit reinnehmen.
Mega cool, Janis, vielen Dank dir. So gut. Und wir wollen gemeinsam an diesen eigentlich alles entscheidenden Moment dieser Predigt heute kommen. Janis, bei dir war das ja nicht einfach Zufall. Du bist nicht einfach irgendwie so da reingerutscht in das Ganze. Du hast eine persönliche Entscheidung getroffen. Ja. Wie war das für, oder wie ist das für dich jedes Mal neu, wenn ein Dienst kommt, wenn dich jemand anfragt, wenn jemand sagt, hey, willst du? Wie fühlt sich das für dich an?
Ich freue mich. Ich habe ja meine Gruppen, in denen ich eh schon bin, die da, wo immer wieder die Umfragen kommen, hey, wann kannst du machen und wann nicht? Und ich freue mich jedes Mal zu sehen, hey, ich habe jetzt einen Monat, wo einfach ich viel Zeit habe, wo ich mich viel einbringen kann, wo ich einfach sagen kann, hey, da kann ich Reich Gottes bauen und kann unterstützen. Und wenn dann mal Anfragen so kommen, bin ich auch sehr fröhlich, weil ich sehe, hey, da wird jemand gebraucht, es passt zu mir, ich kann mithelfen, kann einfach unterstützen. Da freue ich mich einfach immer sehr drauf.
Mega cool. Und weil wir zwei sehr eng miteinander unterwegs sind in den letzten Monaten, kann ich das einfach voll und ganz bestätigen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich so crazy, auf eine radikale Art und Weise einfach Schritte zu gehen. Nicht immer vorher schon zu wissen, naja, das kann ich oder das kommt gut, sondern wirklich auch mal mit richtig Mut, auch mal ein bisschen chaotisch, einfach in den Weg reinzugehen und zu sagen, so, ich lasse mich drauf ein. Aber du hast eben diese Entscheidung getroffen und jetzt bist du dran. Hier vor Ort in Reutlingen, genauso in Münzingen, genauso in Balingen. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, am Kreuz vorne hat unser lieber Luke einen Tempel nachgebildet. Ihr seht es einfach optisch, soll es ein Tempel darstellen. Und wir möchten dich challengen heute. Neben diesem Tempel hat es einen Korb mit Steinen. Und wir wollen dich herausfordern, jetzt ganz konkret zu sagen, wenn du dich zu einem lebendigen Stein machen möchtest, dann steh jetzt auf, komm nach vorne, nimm so einen Stein und platziere ihn in diesem Tempel. Es hat ganz bewusst zwei verschiedene Bereiche in diesem Tempel. Ihr seht es farblich voneinander unterschieden. Wenn du sagst, ja, ICF, ganz konkret, diese Kirche ist mein Tempel, dann leg ihn in dieses schwarze Feld bei uns rein. Und wenn du sagst, nee, ich will Tempel bauen, aber ICF ist nicht mein, das ist eine ganz andere Kirche. Völlig in Ordnung, wir haben einen größeren Bereich als ICF, was den Rest der Kirche darstellen soll, dann leg deinen Stein dort hinein. Es geht um das Königreich Gottes, es geht um seine Stadt, die er baut. Und wir wollen gemeinsam diese Einladung an dich aussprechen. Steh jetzt auf, sei jetzt so mutig, lass dich zu einem lebendigen Stein machen und geh diesen Schritt ganz symbolisch, um das auch sichtbar zu machen. Herzliche Einladung an dich, jetzt nach vorne zu kommen.
Sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.